erfolgreich statt perfekt. Der Podcast von Mission Female mit perfekt unperfekten Geschichten aus dem Karriereleben und herrlich ehrlichen Einblicken führender Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Gesellschaft, Sport und Kultur. Mein Name ist Friederike Probert. Ich bin die Gründerin des führenden Karrierenetzwerks für Frauen, Mission Female, und ich freue mich sehr auf spannende und authentische Podcast-Folgen mit unserer Host Anaïs Cosnot, Gründerin von Happy Immo und Mission Female Member. Anaïs spricht Tacheles und Klartext mit tollen Frauen aus unserem Netzwerk sowie den Co-Autorinnen unseres Buchs Erfolgreich statt Perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen, das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, stronger together.
Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast live aus dem Stanglwirt. Der Podcast heißt Erfolgreich statt Perfekt und so sind wir auch gerade. Wir sitzen hier in einem total improvisierten Studio und haben auch ein Mikro, das wir hin und her reichen müssen, so ein Apple Kopfhörer-Mikro an der Schnur. Erfolgreich statt Perfekt. Mein Gast ist Renate. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Anaïs, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ich freue mich auch total. Renate, erzähl kurz, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Renate Prinz, ich bin Rechtsanwältin, Partnerin bei McDermott Will & Emery. Ich bin spezialisiert auf den Bereich Gesellschaftsrecht, M&A, also Unternehmenstransaktionen, und Banken- und Finanzaufsichtsrecht.
Und was sie vergessen hat zu sagen, Renate ist eine der 101 Top-Frauen der Beyond Gender Agenda. Renate, erzähl mal kurz was darüber.
Da kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, weil ich unfassbar überrascht bin. Die wurden ja diese Woche announced, die 101 Frauen. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Nominiert oder unter den 101 Frauen sind diejenigen Frauen, von denen das Komitee, das Auswahlkomitee gesehen hat, gesagt hat, die tragen ein ganzes Stück zu Diversity bei und werden in 2024 einen Impact zu Diversity leisten. Ich hoffe sehr, diesem Erwartungsdruck standzuhalten. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Informationen dazu bekommen, warum ich das gemacht habe oder bekommen habe, dabei bin. Was allerdings vermutlich ein großer Faktor ist, ist, wir sind als in der Partnerschaft insgesamt in Großkanzleien sind Frauen sehr unterrepräsentiert. Insbesondere auch noch Frauen mit Kindern und Familie total unterrepräsentiert. Ich bin da seit jetzt schon vielen, vielen Jahren bei den Working Moms in Düsseldorf sehr aktiv. Wir setzen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ein, was in Deutschland ja leider immer noch ein ganz, ganz großes Thema ist. Da war ich 6 Jahre im Vorstand vom Düsseldorfer Verein, der selbst inzwischen über 100 Mitglieder hat. Im Verband von den Working Moms sind wir inzwischen, ich glaube, um die 800 Mitglieder. Das ist der größte Verein, der sich für das Thema in Deutschland einsetzt. Deutschland und Schweiz inzwischen auch schon. Ich glaube schon, dass das sicherlich ein ganz großer Aspekt war, und auch bei uns innerhalb der Kanzlei kümmere ich mich um die Themen Diversity, Gendergerechtigkeit und so.
Jetzt hast du dich ja fast schon gerechtfertigt für diesen Preis. Also, so war die Frage überhaupt nicht gemeint. Ich finde total klar, dass du ihn kriegst, weil du bist hier Partnerin in der Top-Kanzlei, hast Familie und setzt dich eben für Diversity ein. Also von daher herzlichen Glückwunsch. Was genau machst du denn in deinem Job? Du hast ja schon angeteased, aber erzähl doch, geh doch da nochmal ein bisschen tiefer rein, wenn wir ein Anliegen haben. Mit was können wir uns an dich wenden?
Zum Beispiel, Anaïs, wenn du jetzt denken würdest, ich will nicht nur Immobilienberatung machen, wie erwerbe ich eine Immobilie, sondern auch, ich vermittle die Finanzierung für die Immobilie. Das wäre zum Beispiel ein Bereich, der in Deutschland reguliert ist, da ganz klein reguliert, Darlehensvermittlung. Aber das sind genau zum Beispiel Mandanten, die zu uns kommen, wenn es um den Bereich Finanzaufsicht geht. Wir sind ja in der EU sehr, sehr streng reguliert. Gerade jetzt, wo man es wieder sieht, Krise im Immobiliensektor, um zum Beispiel auch in deinem Bereich zu bleiben, Zinssteigerungen, wo ja dann EZB und BaFin sehr genau hingucken, was macht das mit den Banken, was passiert bei den Banken. Wir haben seit der Finanzkrise eine extrem starke Regulierung im Eigenmittelbereich gesehen, aber auch wenn man in die Fintech-Branche guckt, der ganze Krypto-Bereich, Bitcoin diese Woche ja auch komplett durch die Decke gegangen. Es gibt immer mehr Anbieter, die Krypto anbieten, online, digital, und da die Finanzaufsicht auch hingeguckt hat und da eine Regulierung ja jetzt auch auf den Weg gebracht hat, um da eine gewisse Sicherheit natürlich herzustellen, ne, im Finanzmarkt. Das ist natürlich ein ganz großer Aspekt, Verbraucherschutz. Und wir, unsere Mandanten, dann genau darin beraten, welche Erlaubnispflichten habe ich. Wir begleiten die durchs Erlaubnisverfahren bei BaFin und EZB, aber auch zum Beispiel dann, um in den auf die andere Seite zu kommen, wo ich ursprünglich herkomme, Gesellschaftsrecht und Unternehmenstransaktionen, Wenn ich ein reguliertes Institut erwerbe zum Beispiel, muss ich auch entsprechende Kontrollverfahren durchlaufen, habe aber auch in der ganzen Transaktion Besonderheiten, die wir auch begleiten. Und ursprünglich eben der ganze Bereich Gesellschaftsrecht, Corporate Governance, welche Rechte und Pflichten habe ich in der Unternehmensführung ganz allgemein, was darf ich als Geschäftsführer, was darf ich nicht, wie kann ich in einem Konzern mein Unternehmen umstrukturieren, welche Maßnahmen sind da erforderlich? Alles, was das Juristenherz begehrt.
Ja, ganz viele Themen. Hast du denn, also Jura ist ja vor allem dafür da, die Sachen perfekt zu machen. Und hast du denn, der Podcast heißt ja Erfolgreich statt perfekt. Hast du denn ein Beispiel zum Thema, wo etwas nicht perfekt gelaufen ist?
Das ist ganz witzig, dass du das sagst. In der Tat ist das genau die Erwartungshaltung immer natürlich von den Anwälten. Dafür habe ich den Anwalt quasi, damit er alles perfekt macht. Ist definitiv auch das, worauf wir im Studium und auch natürlich in der gesamten Ausbildung in den ersten Jahren im Beruf zugebracht werden, ne, so was immer das Ziel ist. Allerdings muss man auch sagen, also ich glaube, wir sind uns alle einig, Perfektion absolut unerreichbar. Und die Frage ist auch, ist das immer das Beste? Ne? Also natürlich kann ich versuchen, alles absolut perfekt zu machen, für die Mandanten alles perfekt darzustellen. Ich glaube aber, die Perfektion im eigentlich definierten Sinne ist ja oft gar nicht das, was die brauchen. Ne? Die brauchen Praxisleitfaden. Die müssen wissen, was mache ich denn jetzt damit? Denen bringt es nichts, wenn ich den jetzt vielfach, gerade wenn ich in die Finanzmarktregulierung gucke, es versteht kein Mensch mehr, wenn ich das alles absolut perfekt bis ins kleinste Detail darstelle, sondern gerade da geht es ganz oft um so einen praktischen Approach, bei dem ich eben dafür sorgen muss, dass es durchführbar ist, dass die Mandanten verstehen, was ich mache, warum ich das mache und eben auch mal zu sagen, naja, rechtlich ist es jetzt so und so, in dem Bereich können wir uns beispielsweise aber auch bewegen, ne? Wo sind die Grenzen? Ganz viel natürlich haben wir Behördenansprache, was können wir mit der Behörde vielleicht auch einmal abklären, durchbringen, wo es viel weniger um die tatsächliche Perfektion geht, wobei es, glaube ich, die Frage, was ist denn eigentlich perfekt?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich erlebe natürlich schon oft, gerade bei Transaktionen, Immobilientransaktionen, ne, dass Verkäufer und Käufer sich schon sehr viel früher einig wären als die Anwälte. Und deshalb war das auch so ein bisschen meine Frage, weil natürlich ganz viele andere Millionen Sachen noch geklärt werden müssen. Und da würde ich dich jetzt auch nochmal gerne fragen, was hast du denn für einen Tipp? Denn es ist natürlich total gut, ne, dass man so eine anwaltliche Beratung hat, die einen auf Punkte hinweist, an die man noch nicht gedacht hat. Aber manchmal geht's zu weit. Also manchmal ist es einfach so, man muss irgendwie so diesen Grad finden, wo der Deal kippen könnte oder wo man einfach sagt, nee, das lohnt sich jetzt. Also Kosten-Nutzen ist jetzt hier ausgeschöpft. Was ist denn da dein Tipp, wie man da zusammen im Team mit den richtigen Anwälten den guten Zeitpunkt findet, zu sagen, das ist jetzt, das Konstrukt ist erfolgreich, aber nicht perfekt, wir lassen das jetzt so.
Das macht einen guten Anwalt aus, würde ich sagen. Genau diesen Punkt zu finden, definitiv, ist nicht nur in Immobilientransaktionen, sondern natürlich in jeder Verhandlung genau die Abstimmung, die da mit dem Mandanten total eng stattfinden muss, um eben zu wissen, was ist dir denn eigentlich wichtig? Und definitiv, ganz oft ist es so, die Parteien sitzen erstmal alleine zusammen, finden wirtschaftlich eine Einigung und wissen beide ganz genau, was sie eigentlich wollen. Und dann kommen die Juristen mit ihrem Detailkram, ne? Absolut. Wo wir natürlich als Juristen immer, wir denken 10 Schritte weiter, ne? So, ihr seid euch einig, es ist super, ihr habt euren Handshake, ihr habt den Champagner getrunken. Und dann kommen wir und sagen, ja, aber über die Kleinigkeiten seid ihr euch nicht einig. Was ist denn wenn, ne? So, und dieses Vertrauen, was du vielleicht mit der Gegenpartei vor dem Deal hast, das hast du dann halt nicht mehr, wenn du die Immobilie gekauft hast und merkst, das ist alles Schrott. Dann muss halt schon abgesichert sein, natürlich, dass du nicht alleine die Lasten dafür trägst, sondern dass du eben entsprechend auch wieder von der Gegenseite dann was zurückkriegst, zum Beispiel. Und das ist genau das Ding natürlich, dass wir auf der einen Seite sagen, okay, wir müssen 10 Schritte weiterdenken, aber man darf es natürlich nicht zu sehr überdenken, ne? Aber das ist genau das, was ich meine mit diesem praktischen Leitfaden und diesem Gefühl dafür, was ich natürlich mit vielen Jahren Erfahrung im Transaktionsbereich bekomme, dass ich halt weiß, ja, ich kann hier jetzt noch 100 Sachen regeln, aber definitiv, es bringt niemandem was, wenn wir am Ende nur 200 Seiten Kaufvertrag haben, kein Mensch mehr weiß, was da drin steht und der Deal am Ende eigentlich nur noch aus Anwaltsberatung besteht und keiner mehr Bock drauf hat.
Ich glaube, es ist genau, wie du sagst. Das macht wahrscheinlich genau die perfekte Anwältin aus oder die gute Anwältin aus, nicht die perfekte, die wollen wir ja gar nicht, das zu sehen und das dem Mandanten dann eben auch so zu vermitteln, ne? Dass man quasi sagt, das und das sind die Red Flags, das sind die Prio-Red Flags und die könnte es auch geben, aber die Welt geht nicht unter, wenn wir die jetzt nicht lösen, ne? Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Du hast vorhin die Working Moms erwähnt. Ich bin ja auch Working Mom-Mitglied in Berlin. Ich finde die Working Moms ziemlich toll. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Netzwerk, weil es einfach schwierig schwierig ist. Also in Kitas, Schulen und so hat man einfach ganz oft, vielleicht verfalle ich jetzt so ein bisschen in den Klischee-Tratsch, aber es ist einfach ganz oft so, dass man Mütter hat, die Halbzeit arbeiten oder keine Ahnung. Also die auf jeden Fall vielleicht auch voll die Karrierefrauen sind, aber die irgendwie so im Kita-Kontext auf jeden Fall nicht unbedingt über Karriere reden, sagen wir es mal so, ja, oder über Business, sondern da geht es um ganz andere Sachen und das finde ich auch gut. Aber bei den Working Moms finde ich total super, dass man da wirklich knallhart über Business reden kann und dann darüber, was man, wie man eigentlich so eine Lunchbox, was man da Neues reinpacken kann oder sowas. Das finde ich super und du bist da ja genau, du warst im Vorstand der Working Moms. Was findest du denn so gut an den Working Moms und was hast du da alles verändert und mitgemacht?
Genau das, was du sagst, ne? Also mir fehlte, als ich war damals in der Kanzlei im M&A-Bereich, wurde schwanger, war relativ früh, sag ich mal, in meiner Karriere. Ich war, glaube ich, im dritten oder vierten Jahr als Anwältin. Und das war für mich schon so ein Ding, okay, ich sehe hier keine anderen Frauen, die Kinder haben und M&A machen. Und das war für mich so der Punkt, ich sagte, okay, das kann nicht sein. Wir sind irgendwie im Jahr 2014, hier muss es noch irgendwas anderes geben. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, ne? Genau, weil dieses Role Model Thema, was wir auch hier bei Mission Female ganz ganz groß leben und was ganz wichtig ist, was mir damals total gefehlt hat, ne? Wo ich gesagt habe, wo sind meine Vorbilder? Also ich kannte es von zu Hause mit einer arbeitenden Mutter, deswegen stand es für mich als solches nicht in Frage, die Halbzeitmutter, sage ich jetzt mal, zu sein. Ich mache auch keine Lunchboxen übrigens, macht nur ein Mann. Ich kann da gar nichts zu sagen, was da die Trends sind aktuell. Aber genau, das war so ein bisschen und das hat für mich so den maximalen Mehrwert gebracht, dass ich da plötzlich in einem Raum, in einem Umfeld war, wo alle Frauen Kinder hatten und Karriere gemacht haben und das für so absolut selbstverständlich gehalten haben. Also wo das auch noch gar nicht dann unbedingt so wahnsinnig hochgehangen werden musste, weil das einfach in diesem Umfeld dann ja so total normal ist. Und wenn wir uns das jetzt angucken, der Arbeitsmarkt in Deutschland, das ist, finde ich, ja eines der größten Themen. Also wenn uns Fachkräfte fehlen, wie viele von den Frauen sind eigentlich da und könnten viel mehr machen. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele, die das total gerne wollen, die aber auch gar nicht die Möglichkeit haben. Weil sie sagen, ja, aber ich muss halt jeden Tag um 3 Uhr bei der Kita stehen, ne? Weil wir gar nicht die Infrastruktur haben und auch das Selbstverständnis.
Doch, wir haben die Infrastruktur. Wir haben nämlich die ganzen Väter dazu, ne? Und eigentlich, warum gibt's eigentlich, gibt's die Working Dads? Weißt du das?
Ja, es gibt die, ich weiß gerade nicht ihren Namen, aber ja, es gibt was Ähnliches.
Weil eigentlich müsste man, stimmt, Väternetzwerk, das habe ich auch schon mal gehört, stimmt. Weil eigentlich braucht man vielleicht so einen Zusammenschluss oder ich glaube, dass diese Themen, beide Eltern arbeiten, beide machen Karriere, beide dürfen sich auch um die Kinder kümmern, das muss in Deutschland viel mehr gepusht werden und da geht auch irgendwie die neue Elterngeldregelung ganz schön dran vorbei, würde ich sagen. Naja, aber das wäre dann ein anderer Podcast. Jetzt hast du ja schon verraten, wer bei euch die Lunchboxen packt. Wie sieht das denn generell bei euch zu Hause aus?
Wir teilen, also um von Anfang an zu fangen quasi, wir haben uns die Elternzeit beide 50-50 aufgeteilt, also jeder hat 6 Monate Elternzeit gemacht. Das war für uns für den Start schon absolut perfekt, weil damit irgendwie klar war, der war sofort, also mein Mann war sofort komplett mit in charge und ich hatte auch nie das Gefühl, der kann das irgendwie schlechter oder weniger und es war für mich damit auch klar, ich war ja nicht da den ganzen Tag, dass der auch alleine damit klarkommt, selbstverständlich sich ums Kind zu kümmern. Ich glaube, das ist schon für ganz viele eine Hürde.
Hier muss ich ganz kurz reingreifen, weil ich finde das total toll, dass du das sagst. Sie haben das nämlich genauso gemacht. Und ich glaube, dass diese ersten 6 Monate, oder vielleicht sind es auch 3 oder 4 oder 9, ist mir egal, aber auf jeden Fall genau am Anfang, vom Punkt Null, das ist die wichtigste Zeit. Also da wird die Weiche gelegt, ob man eine berechtigte Beziehung hat oder nicht. Ja, weil genau was du sagst, bei uns war es auch so. Ich wusste, mein Mann kann mindestens gleich gut Windeln wechseln und der kann auch die Flasche gleich gut geben. Gut, das haben wir jetzt auch nicht von Anfang an gemacht, aber irgendwann war das einfach klar, er kann auf jeden Fall genauso gut mit den Kindern alleine zu Hause bleiben oder mit dem Baby wie ich. Und das ist so ein Freiheitskatalysator. Das ist, glaube ich, so der Top-Tipp.
Absolut. Und vor allen Dingen dabei dann ja auch auf der anderen Seite als Mutter loslassen zu können. Und ich finde, das ist ja auch was ganz, ganz große Veränderung bringt, wenn du das von Anfang an lernst, dieses loszulassen, auch ein noch total kleines Kind und Baby und zu sagen, ich lasse das jetzt hier beim Vater und ich gehe weg. Und das ist ja was man dann fortführt. Und das haben wir auch fortgeführt. Mein Job ist schwierig in Teilzeit, finde ich. Also das kommt aber auch immer darauf an, in welchem Bereich ist man und so. Also wir haben bei uns auch viele Anwältinnen und Anwälte, die Teilzeit oder andere Stundenmodelle machen. Das geht zum Glück inzwischen alles. Für mich war es aber nicht das richtige Modell. Und wir haben ganz lange beide Vollzeit gearbeitet, haben dann aber mit Beginn der Schulzeit der Kinder gemerkt, okay, das wird jetzt doch nochmal ein bisschen was anderes. Die Herausforderungen sind andere. Das Zeitmanagement ist ein anderes. Und dann ist mein Mann, hat nochmal Elternzeit genommen und ist in Teilzeit inzwischen. Ich kann ja auch nicht sagen, wie viel Prozent. Ich glaube 70. Aber something like that.
Cool, ja, das finde ich sehr spannend und auch, ich finde, wie du redest, das vermittelt auch so eine Leichtigkeit mit dem Thema, weil ich glaube, dass das eben auch so ist, wenn man einfach zu Hause da eine gute Basis hat und man hat zusammen angefangen und man hat für sich das gute Modell gefunden, dann kann man da eben auch sehr unverkrampft drüber reden, ne, und an das Thema auch angehen und so ein Thema, so eine Konstellation auch einfach mal verändern. Das finde ich nämlich auch wichtig. Das ist jetzt ja gar nicht für die nächsten 18, 20 Jahre so, sondern jetzt ist es halt eben so, ne. Und wenn die Kinder dann älter sind, alleine aus der Schule kommen oder sowas, dann kann das ja auch wieder ganz anders sein. Sehr cool. Also, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Erstens, warum Mission Female?
Genau aus dem Gedanken Role Models, Netzwerken, ne. Also in meinem Bereich bin ich tendenziell immer von ausschließlich bis zu überwiegender Mehrheit Männern umgeben. Und dann finde ich das so einen total guten Wechsel einfach von den, ich arbeite total gerne mit denen allen zusammen, ich schätze das, aber finde dann auch immer schön, wenn man zu Mission Female kommt und einfach in so einen Kreis Frauen kommt, sich mit denen auf Augenhöhe austauscht, Erfahrungen austauscht. Ich lerne jedes Mal total viel, komme voll motiviert zurück und mir gibt das immer wirklich so einen richtigen Push, irgendwie weiterzumachen.
Wunderbar, mir auch. Und jetzt die nächste Frage, was machst du jetzt gleich nach unserem Podcast?
Ich bin bei der Audi Driving, wie heißt das, Experience und werde mich jetzt gleich in mein e-tron, meinen, in Anführungsstrichen, Traumvorstellung, e-tron setzen, den ich zugeteilt bekommen habe, fahre mit der wunderbaren Annika zusammen zu dem Offroad-Parcours. Ich habe eben so ein paar Bilder gesehen und ehrlicherweise bin ich in maximaler Panik gerade, ob ich lebend wieder da zurückkomme. Aber wir haben Trainer dabei, das beruhigt mich, aber es ist definitiv mein Raus aus der Komfortzone, weil ich fahre noch nicht mal gern Auto eigentlich.
Voll cool. Also, ab in den Steinbruch. Ich habe gehört, das ist ein Steinbruch mit Eis und Schnee. Und Renate, also, ich hoffe, du kommst heil zurück. Vielen Dank für das Gespräch. Das war super. Und das sollten wir auf jeden Fall wiederholen.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir.